Ja, ihr Lieben, wir feiern heute den höchsten christlichen Festtag, den Ostersonntag. Und wir haben wir uns heute Morgen begrüßt mit: Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Amen. Er ist wahrhaftig auferstanden. Wir haben uns mit dem Ostergruß gegrüßt. Am größten christlichen Festtag sprechen die Christen seit jeher sich diesen Gruß zu. Wisst ihr, was daran so interessant ist? Der Ostergruß lautet nicht: Der Herr ist für unsere Sünden gestorben. Er ist wahrhaftig für unsere Sünden gestorben. Der Ostergruß lautet: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Hier an dem größten Festtag erinnert sich die Gemeinde nicht daran, dass Jesus gestorben ist, sondern dass er auferstanden ist. Das steht im Fokus. Das ist dieser große Gruß, den alle sich zusprechen, überall, heute auf der Erde. Ist es nicht faszinierend? Du magst jetzt sagen, ja, okay, warum ist es faszinierend? Ist doch klar, ist doch ein Bestandteil des christlichen Glaubens. Ich sage euch, warum das für mich faszinierend ist. Für mich ist es faszinierend, weil, wenn ich ehrlich bin, denke ich nicht so viel über die Auferstehung nach in meinem Leben. Ich denke sehr viel über das Kreuz nach. Ich denke wenig über das leere Grab nach. Ja, es war sogar so, vor 2-3 Jahren, da habe ich in Ostern einmal gepredigt. Und ich habe gepredigt über das Osterlamm und habe das so groß gemacht, dass Jesus gestorben ist für unsere Sünde. Und am Ende des Gottesdienstes kam Matthias Lohmann auf mich zu und hat gesagt: Vielen Dank, Bruder, für diese gute Nachricht, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist. Aber auch ich habe eine gute Nachricht für dich. Er ist von den Toten auferstanden. Matthias hat es als einen Scherz gesagt, weil er gedacht hätte, ich hätte das vergessen. Aber wisst ihr was? Mir ist im Nachhinein aufgefallen, das stand nicht mal in meinem Skript. Und wisst ihr, warum das nicht in meinem Skript stand? Weil mein Denken sich sehr viel mit dem Kreuz befasst und sehr wenig mit dem leeren Grab. Was ich gepredigt habe, war unterm Strich eigentlich nur das Ergebnis von dem, was wirklich so in meinem Leben letztendlich die Praxis ist. Unser heutiger Bibeltext macht uns deutlich: Wenn wir so viel über das Kreuz nachdenken und das leere Grab dabei völlig vergessen, dann vergessen wir die Pointe des Evangeliums. Das Evangelium lautet nämlich nicht nur, dass Jesus Christus nach den Schriften für unsere Sünden gestorben ist, sondern dass er auch auferstanden ist. Und das drücken wir in unserem Ostergruß aus. Unser heutiger Predigttext, der macht uns deutlich, was dieser Osterglaube eigentlich fundamental bedeutet, dieser Glaube an die Auferstehung. Und ich habe heute 6 Punkte für euch. Und normalerweise habe ich 3, heute habe ich 6. In einem ersten Punkt möchte ich mit euch näher einmal bedenken, was dieser Osterglaube ist. Er basiert auf der Auferstehung. Im zweiten Punkt wollen wir uns anschauen, dass der Osterglaube sich in einer Hoffnung ausdrückt auf ein zukünftiges Erbe. Im dritten Schritt wollen wir uns anschauen, dass dieser Osterglaube uns von Gott bewahrt wird. Der vierte Punkt ist aber, dass dieser Osterglaube hier auf Erden im Feuer erprobt wird. Der fünfte Punkt: Osterglaube endet letztendlich für uns in Ehre. Wir werden mit Ehre honoriert. Und sechstens: Osterglaube mündet letztendlich fundamental in der Verherrlichung Gottes. Und bevor wir mit unserem großen Punkt einsteigen, möchte ich beten. O großer Gott, ich möchte dich bitten, dass du uns heute die Augen öffnest für die Wunder in deiner Schrift, dass du uns Schätze ausgraben lässt in deinem Wort, dass dieses Ostern für uns ein besonderes Ostern wird, wo deine Herrlichkeit, wo deine Auferstehung uns neu bewusst wird, wo sie unser komplettes Leben umkrempelt. Vater, ich möchte dich darum bitten, dass du uns heute wirklich neu machst, unser Denken umgestaltest und unser Leben prägst durch dein Wort. Amen. Der erste Punkt: Osterglaube basiert auf der Auferstehung. Schaut mal mit mir in Vers 3, da heißt es: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Das erste, was uns hier der Apostel Petrus berichtet, ist: Osterglaube ist etwas, was der Wiedergeburt entspringt und was sich in einer Hoffnung zeigt auf das ewige Erbe. Osterglaube ist die Folge von Auferstehung. Sie zeigt sich in Hoffnung und sie wirkt sich in der Wiedergeburt aus. Das Evangelium ist die gute Nachricht, dass Jesus Christus für uns starb, dass er neu auferstand aus den Toten, dass er unsere Sünden mit ins Grab genommen hat und dass er uns aus dem Grab mit hochnimmt. Wenn Jesus Christus nicht auferstanden wäre, macht dieser Text deutlich, dann gäbe es keine Hoffnung. Die Osterhoffnung ist eine Auferstehungshoffnung. Wenn Jesus nämlich nicht auferstanden wäre, dann wäre der Tod nicht besiegt. Dann wäre alles, was diese Welt hier bietet und jeder einzelne Mensch vergänglich. Und alles, was wir tun würden, wäre letztendlich sinnlos. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, was der Sinn des Lebens ist? Ich glaube ja, dass das ein Problem der meisten Menschen ist, dass sie es nicht tun. Vor allen Dingen viele Menschen, die nicht diesen Osterglauben haben. Wenn es nämlich kein Leben nach dem Tod gibt, wenn dieses Leben hier nur im Nichts endet oder wenn dieses Leben in einem endlosen Kreislauf neuer Auferstehungen endet, dann bleiben wir immer nur bei diesem Elend und letztendlich sogar im Nichts. Dann gibt es keine Hoffnung, dann ist egal, was du machst, wie du deine Zeit verbringst, ist völlig wertlos. Dann ist das, was dich erwartet, dass du verrotten wirst. Und dass deine Nachkommen einmal sterben und verrotten werden. Und dass all der Reichtum, den du dir anhäufst, verrotten wird. Dass all der Ruhm, den du dir vielleicht erarbeitest, verblassen wird. Und irgendwann ist nichts mehr übrig von dem. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann gibt es keine Hoffnung. Dann ist dieses ganze Leben völlig hoffnungslos. Und spätestens in ein paar Milliarden Jahren wäre es dann nach der Wissenschaft so, dass es überhaupt gar kein Leben mehr gibt, weil alles, das Universum sich so weit ausdehnt und erkaltet. Spätestens dann ist die Sinnlosigkeit da. Ist es nichts da. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann gibt es keinen Sinn. Und wisst ihr was? Wenn Menschen sich ernsthaft darüber Gedanken machen, dann bleiben ihnen letztendlich zwei Optionen. Wenn sie diese Auferstehungshoffnung nicht haben, sich aber Gedanken machen über den Sinn des Lebens, dann enden sie entweder im Wahnsinn und in der Verzweiflung, weil sie erkennen, dass alles hoffnungslos ist und sinnlos ist. Oder aber sie versuchen, sich abzulenken und zu betäuben mit Nichtigkeit. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann gibt es keine Hoffnung. Das ist die erste Botschaft, die uns hier gemacht wird. Jetzt aber heißt es, es gibt eine Auferstehung. Und es gibt eine Hoffnung, und das heißt, ultimativ muss das Leben hier auf Erden gar nicht sinnlos sein. Dieses Leben hier auf Erden kann einen Sinn haben. Das ist das Erste, was uns hier deutlich gemacht wird. Die Hoffnung des christlichen Glaubens ist eine Auferstehungshoffnung. Und Hoffnung gibt es nur da, wo man an eine Auferstehung glaubt. Der Apostel Paulus drückt es so aus. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist auch unsere Predigt, so ist auch meine Predigt hier und jetzt inhaltslos. Inhaltslos aber auch euer Glaube. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Jetzt aber heißt es hier, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Wir sehen hier also als allererstes, die Auferstehung ist die Grundlage aller Hoffnung. Das nächste ist, die Auferstehung ist das, was zu unserer geistlichen Auferstehung führt, nämlich das, was die Bibel die Wiedergeburt nennt. Bevor ein Mensch überhaupt Hoffnung haben kann, bevor er diese Auferstehungshoffnung tragen kann, heißt es hier, muss er wiedergeboren werden. Gottes Geist muss ihn erst neu machen. Das alte, sündlose Menschenwesen muss neu gemacht werden zu einem gläubigen Wesen. Die blinden Augen müssen aufgetan werden, das harte Herz muss weich gemacht werden. Und das Vorbild für diese Wiedergeburt, wie die Bibel sagt, für dieses neue Leben, wenn man das erkennt, wenn man glaubt und hofft, ist wieder die Auferstehung. Wisst ihr, dass Jesus Christus sich nicht selbst von den Toten erweckt hat? Die Bibel sagt, Hebräer 13, Vers 20, Gott, der Vater, der Gott des Friedens, aber er hat den großen Hirten der Schafe aus den Toten herausgeführt. Und Epheser 1, Vers 20 sagt, der Vater hat seine Kraft in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in die Himmelswelt gesetzt hat. Dieses Osterwerk der Auferstehung im Menschenleben ist ein Werk Gottes. Gott muss den Menschen erst neu machen, dass der Mensch hoffen kann. Und das ist genau das, was wir vorher im Epheserbrief gelesen haben. Ja, auch wir waren alle einst tot in Sünden. Das ist der Lauf dieser Welt. Ein Leben ohne Gott ist ein Leben ohne Hoffnung und es mündet im Tod. Aber Gott hat, der reich ist in seiner Barmherzigkeit, um seiner vielen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, neu gemacht. Er hat uns die Vergehungen vergeben, in denen wir tot waren. Er hat uns mit Christus lebendig gemacht durch Gnade. Was wir hier sehen, das leere Grab ist so zentral wichtig, weil das Evangelium ohne leere Grab letztendlich ja auch nur im Tod endet. Dann haben wir keinen Unterschied zu all den Menschen, die nicht glauben. Aber wir lesen, dass es eine Auferstehung gibt und wir lesen, dass diese Auferstehung auch die Grundlage unserer Auferstehung ist. Und wenn Gott einen Menschen neu macht, dann hat er diese Hoffnung. Osterglaube ist also die Hoffnung auf die Auferstehung. Es ist das Werk Gottes, das auch uns geistlich neu macht und einmal ewig mit ihm leben lässt. Und es führt uns zu unserem zweiten Punkt. Osterglaube ist die Hoffnung auf ein zukünftiges Erbe. Wir glauben nicht nur daran, wir hoffen nicht nur darauf, dass wir nach diesem Leben weiterleben werden, ewig leben werden. Schaut mal, was der Bibeltext sagt in Vers 4. Wir werden in einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil leben, das für uns im Himmel aufbewahrt wird. Und jetzt möchte ich deinen Fokus darauf richten, dieses große Erbe, das Gott den Christen verheißt, das ist ein himmlisches Erbe, das ist kein irdisches Erbe, das ist ein zukünftiges Erbe, kein gegenwärtiges Erbe. Eines der größten Tragödien auf unseren Kanzeln heute in der westlichen Welt ist, wenn Prediger uns zupredigen, die große Hoffnung, die finden wir im Hier und Jetzt. Dein bestes Leben kannst du jetzt haben. Gott will jetzt für dich völligen Reichtum und völlige Gesundheit haben. Der Bibeltext sagt das genaue Gegenteil. Oh, Gott wird uns reich machen, aber dieser Reichtum, den Gott schenkt, der ist ein zukünftiger Reichtum, kein gegenwärtiger Reichtum. Und wisst ihr was? Abraham, der große Vater des Glaubens, das große Vorbild, er, dem ein wortwörtlich ein irdischer Reichtum verheißen wurde in diesem Land Israel, selbst er wusste, dass dieser irdische Reichtum auch vergehen wird mit dem Rest dieser Welt. Und deswegen blickte er auf eine zukünftige, eine himmlische Stätte. Schon Abraham tat es. Ihr Lieben, Gott verheißt uns Schätze, aber Schätze im Himmel. Und was diese Privatjet-fliegenden Superstar-Prediger sagen, ist letztendlich genau das Gegenteil von dem, was uns der Apostel Petrus hier sagt. Die Hoffnung, die wir haben, ist eine Hoffnung, die in die Zukunft ragt und die in der Zukunft erst sich so wirklich entfaltet, in dem ewigen Erbe, das Gott uns einmal geben wird. Aber dieses Erbe, das uns Gott gibt, und das ist ganz interessant, das heißt, es ist unvergänglich, unbefleckt und unverwelklich. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, wie es im Himmel ist? Ich habe schon so oft von Leuten gehört und ich habe mir auch schon selbst den Gedanken gemacht, ist es nicht langweilig? Gott hat einen Himmel für dich vorbereitet und was er da vorbereitet hat, ist unverwelklich. Das heißt, es bleibt immer da. Es ist immer da. Es ist niemals weg. Ist es nicht irgendwann langweilig? Und wisst ihr was? Ich habe mir im Vorfeld Gedanken darüber gemacht und habe mir gedacht, wie dumm ist eigentlich diese Frage, wenn man sie sich stellt? Schaut mal her, mit welchen nichtigen Dingen man sich hier die Zeit verplempern kann. Der Fernseher wird irgendwie nie langweilig. Die sinnlosesten Dinge hier auf Erden können uns tagtäglich wirklich die Zeit rauben und wir stellen fest, sie werden nie langweilig. Ich kann so gut meine Zeit vergeuden, es wird mir nie langweilig. Und jetzt wird uns hier verheißen, Gott hat etwas viel, viel Größeres als diese Erde für uns in petto. Und es ist für ewig, für immer uns bestimmt. Gott verheißt nicht nur mit diesem leeren Grab, dass es nach diesem Leben weitergeht, sondern dass es in einem glorreichen, herrlichen, wundervollen Leben weitergeht, in Ewigkeit, in dem Erbe, das Gott uns verheißt. Osterglaube ist also die Hoffnung auf ein himmlisches Erbe, was alles übertrifft, was hier auf Erden ist. Das führt uns zu unserem dritten Punkt. Der dritte Aspekt, der uns aufgezeigt wird, Osterglaube, der wird uns von Gott bewahrt. Schaut mal mit mir in Vers 5. Die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Unser Text hat uns gerade gesagt, Gott bewahrt ein ewiges Erbe für uns, ein Erbe, das nicht vergeht. Aber dieser Text sagt auch, Gott bewahrt nicht nur das Erbe, sondern auch den Erben. Gott sorgt dafür, dass der Erbe an sein Erbe kommt. Das ist diese wundervolle Botschaft, die wir hier sehen. Der Gott, der Menschen erst aus dem Tod herausruft und lebendig macht, damit sie glauben und hoffen, er ist der Gott, der diese Menschen auch bewahrt. Lest mit mir diesen Text. Es heißt hier, er bewahrt uns zur Rettung, die für uns bereitsteht und die ganz am Ende offenbart wird, wenn Jesus Christus wiederkommt und die Toten auferstehen werden. Ihr Lieben, was uns hier deutlich gemacht wird, dieses Evangelium, diese gute Nachricht, das ist eine Nachricht, die ganz auf Gott hofft. Es war Gottes Wunder, das uns die Augen geöffnet hat, und es ist Gottes Wunder, das uns bis zum Ende durchtragen wird. Erst wenn wir das verstehen, ja, was unser erster Teil deutlich gemacht hat, dass Gott uns wiedergeboren hat. Gott ist der Aktive. Und erst wenn wir hier sehen, auch im zweiten Teil, Gott ist derjenige, der uns durchträgt. Er ist der, der uns bewahrt. Dass Gott da der Aktive ist. Erst wenn wir das verstehen, ihr Lieben, dann finden wir so richtig Ruhe und Gelassenheit und Freude. Dann wissen wir, dass unser Heil unerschütterlich ist. Warum? Weil der Gott, der sein Werk begonnen hat, es vollenden wird. Das ist die Hoffnung, die uns hier vermittelt wird. Ich bin ein Mensch, der sehr viele Pläne hat. Unfassbar viel. Und ein Lebensschatten, der mich verfolgt, ist, dass ich kaum etwas davon wirklich gebacken kriege. So viele Ziele stecke ich mir, jedes Jahr aufs Neue. Und so viele dieser Ziele schaffe ich nicht einzuhalten. Ich scheitere daran. Manchmal, während ich mir diese Ziele erdenke, mache ich das Gegenteil davon. Gott aber, der Gott, der Wunder tun kann, wenn er einem Menschen die Augen öffnet, wenn er einem Menschen diesen Glauben schenkt, dass dieser Mensch sagt, ich hoffe ganz auf Gnade, dann wird er diesen Menschen auch ans Ziel anbringen. Weil Gott einer ist, der das fertig bringt, was er sich auch vornimmt. Osterglaube, wird uns hier deutlich gemacht, ist ein Glaube, der uns bewahrt. Und ich liebe dieses Wort bewahrt. Dieses Wort bewahrt ist eigentlich ein Wort, was so aus der Militärsprache kommt, aus der Nachtwache. Wie eine Nachtwache aufpasst und die Stadt bewahrt vor Einbrechern, was auch immer, ist Gott die Wache in deinem Leben, die dich bewahrt, dass du nicht abhanden kommst. Das ist die Botschaft, die uns hier vermittelt wird. Uns wird hier deutlich gemacht, es gibt nichts, was uns trennen kann von Gott. Wenn du auf ihn hoffst, die Hoffnung ist die Folge der Wiedergeburt, dann darfst du sicher sein, er wird dich ans Ziel bringen. Und wie wird Gott dich ans Ziel bringen? Indem er dich im Glauben hält. Vers 5 sagt, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung. Gott wird sorgfältig dafür sorgen, wenn er dir diesen Glauben geschenkt hat, dass dieser Glauben nicht abhanden kommt. Und er wird dich durchtragen durch diese Welt. Und es mag in erster Hinsicht vielleicht nicht so besonders klingen, das wird aber jetzt besonders, wenn wir den nächsten Punkt anschauen, Vers 4 oder Punkt 4, Osterglaube wird im Feuer erprobt. Schaut nämlich mal mit mir in die Verse 6 und 7. Wo zeigt sich die Bewahrung, die Gott uns gibt? Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewahrung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird. Wir haben bereits gehört, dass das Erbe ein zukünftiges himmlisches Erbe ist und dass es wundervoll ist. Hier lesen wir das Gegenteil. Die Zukunft ist wundervoll. Aber die Gegenwart, die ist nicht von Luxus geprägt, sondern das Gegenteil. Es ist nötig, dass wir in mancherlei Versuchungen geraten und darin betrübt werden. Diese Welt, dieses Leben ist für uns wie ein Feuerofen. Da, wo Gott Gold läutern lässt, oder wo Menschen Gold läutern lassen, lässt Gott unsere Herzen läutern. Im Feuer macht Gott das Gold unsere Herzen rein. Und dieser Text sagt, der Glaube, den Gott dir geschenkt hat, der ist so viel kostbarer, so viel wichtiger als alles vergängliche Gold dieser Welt. Das ist so viel größer für Gott. Aber er zeigt sich in den schweren Nöten. Gottes Bewahrung dieses kostbaren Glaubens zeigt sich darin, dass er dich durch so mancherlei Trübsal durchträgt. Und ich weiß, es ist eine Botschaft, die wir nicht gerne hören. Keiner von uns will hören, dass er in so mancherlei Trübsal gerät. Aber wenn wir unsere Leben anschauen, dann sehen wir doch alle, dass es die Realität ist, oder? Körperliche Schwachheiten und Gebrechen, Krankheit, vergangene Sünden, die du getan hast oder jemand anderes, dessen Folgen bis jetzt in dein Leben hineinragen und dich prägen. Zerbrochene Beziehungen, Schmerzen, über die du nicht hinwegkommst. Anfechtungen durch unreine Begierden, Gebundenheit in unzähligen verschiedenen Ängsten. Dieses Leben ist geprägt von mancherlei Trübsal. Und mancherlei meint vielerlei. Verschiedene Arten von Trübsal. Aber es heißt hier, es muss so sein. Das ist, was diese gefallene Welt ausmacht. Aber der Glaube, diese Auferstehungskraft, die uns neu gemacht hat, die uns diese Hoffnung gegeben hat, die trägt uns durch diese Feuerprüfungen. Wenn wir diese Auferstehungshoffnung nicht haben, wenn wir nicht auferstehen würden, wenn wir nicht glauben würden, dass Jesus Christus auferstanden ist und uns auferstehen lassen würde, ihr Lieben, dann wäre unser Leben elend. Und dann wäre es sogar noch elender als das Leben der Menschen, die Christus nicht kennen. Denn zu den Leiden, die das Leben einfach so mit sich bringt, kommen die Leiden Christi dazu. Der Petrusbrief wurde geschrieben an eine verfolgte Gemeinde. Die Gemeinde wäre nicht verfolgt worden, wenn sie nicht in Christus glauben würde. Aber dann auch darüber hinaus. Ich gehe mal davon aus, dass ich nicht der Einzige bin, der mit so mancherlei Versuchung kämpft. Ist es nicht unfassbar müßig, manchmal im Leben zu kämpfen, standzuhalten? Gerade neulich erst bin ich auf meine Knie wieder gegangen, weil ich mir gedacht habe, ich fühle mich so unfassbar umfochten von der geistlichen Macht des Teufels und ich bin so schwach, dass ich sofort wegknicke. Und in so vielen Bereichen, ich denke mir, gibt es eigentlich irgendeinen Bereich, wo ich nicht diese Anfechtung erlebe? Es ist so unfassbar müßig. Wenn du Christus nicht kennst, dann gibst du einfach nach. Dann ist es dir egal, dann lässt du deine Ehe an die Wand fahren. Ist egal, suchst du einfach jemand Neuen. Du bist selbstzentriert. Dann sorgst du nicht dafür, dass du ehrlich bist im Leben, dass du dich unreinen Begierden enthältst. Aber auch darüber hinaus, wie schwer ist es als Christ, einfach manchmal nur Christ zu sein im Vergleich zu anderen Menschen. Wenn du einfach nur hörst, was Menschen prägt und was sie denken und wie sie reden und du denkst, ich will damit nichts zu tun haben. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich in der Firma gearbeitet habe und jede Mittagspause gab es diese Lästereien. Jede Mittagspause. Und es war so müßig für mich, einfach nur da sein zu müssen und zuhören zu müssen. in der Kantine. Es ist manchmal schwer, Christ zu sein, Außenseiter zu sein, andere Lebenseinstellungen zu haben, komisch zu sein, weil du andere Ziele und Wünsche im Leben hast. Wenn es diese Auferstehungshoffnung nicht gäbe, sagt die Bibel, dann wären wir noch elender dran als alle anderen. 1. Korinther 15, 19 sagt, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Aber wir hoffen darauf, dass Christus auferstanden ist. Und weil es nach dieser schweren Zeit ein ewiges Erbe gibt, darum hoffen wir auch. Wir schauen nicht auf das, was hier ist, sondern auf das, was kommt. Gott hat uns einen unfassbar kostbaren Glauben gegeben und er zeigt sich in diesen Prüfungen. Gott lässt dich durch so mancherlei Elend gehen, aber er hat dir verheißen, wenn du auf ihn hoffst, dann wird die Hoffnung nicht zuschanden werden, du wirst in der Ewigkeit ankommen. Römer 8, Vers 16 und folgendes sagt, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch verherrlicht werden. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Ihr Lieben, das Leben eines Christen orientiert sich an Christus. Und Jesus musste erst durchs Leid. Aber die Bibel sagt uns, Jesus Christus hat das Leid auf sich genommen, weil er die vor ihm liegende Freude im Blick hatte, nämlich dich auf ewig in seiner Herrlichkeit segnen zu können. Osterglaube ist kostbar vor Gott. Er führt uns auf dem Kreuzesweg, aber er endet nicht am Kreuz. Er führt zur Auferstehung, zu einem leeren Grab. Unser Grab wird einmal leer sein. Das führt uns zu unserem nächsten Punkt. Osterglaube wird mit Ehre honoriert werden. Schaut mal weiter. Vers 7, die zweite Hälfte sagt weiter. Er führt zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Hier geht es um dein Lob, deine Herrlichkeit und deine Ehre bei der Wiederkunft Christi. An dem Tag, wenn Gott deine toten Knochen mit Leben umhüllen wird und dich aus dem Grab auferstehen lässt, da wird er dich krönen mit einer Krone. Er wird zu dir sagen, tritt ein in die Freude deines Herrn, du guter und treuer Knecht. Über weniges bist du treu gewesen, über vieles werde ich dich setzen. Der König aller Könige wird dir einen Siegeskranz aufsetzen und dir eine Krone geben. Ist dir das bewusst? Auch wenn wir das hören, in mir schreckt sich sofort, nein, nicht mir soll die Ehre gehören, sondern Christus. Aber hier steht es. Jesus Christus wird deinen Glauben honorieren. Wenn du durch diese Zeit der Prüfung durchgegangen bist, wird er dir eine Krone aufs Haupt setzen. Und ihr Lieben, ich habe keine Ahnung, warum und wie das geschieht. Weil ich weiß, dass ich halte nur aus einem Grund stand, weil er mich hält. Und ich weiß, dass mein Glaube ein Geschenk von ihm ist. Warum er mir es honoriert, ich habe keine Ahnung. Aber er tut es. Gott wird es tun. Osterglaube wird von Gott, dem Herrn aller Dinge, mit Ehre, Lob und Herrlichkeit gekrönt und honoriert werden. Aber es bleibt nicht dabei. Ultimativ, und das ist der letzte Punkt, wird dieser Osterglaube in die Verherrlichung Gottes führen. Denn ein jeder von uns, ich liebe diesen Text aus der Offenbarung, der wird seine Krone nehmen, die Gott ihm aufs Haupt gesetzt hat, und er wird sie vor den Thron der Herrlichkeit niederlegen, und er wird Gott preisen, weil er weiß, alles, was ich habe, hat Gott mir geschenkt. Und ich habe durchgehalten, weil er meine Kraft ist. Und dieses Erbe habe ich nicht, weil ich es mir verdient habe, sondern weil er mich eingesetzt hat, weil er mich beschenkt hat. Verse 8 und 9. Den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, und über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubeln werdet, wenn ihr das Endziel eures Glaubens erlangt, die Errettung der Seelen. Am Ende werden all diese Kostbarkeiten, die mit der Auferstehung verbunden sind, in diesen größten aller Ziele Gottes münden, die Verherrlichung seines Namens. Gott wird darin gepriesen werden, dass sein Sohn den Tod überwunden hat. Dass sein Sohn dich neu gemacht hat. Dass er dich durchgetragen hat in all dem Leid. Und dass er dich beschenkt. Gott wird ultimativ verherrlicht werden. Und seht ihr, was dieser Osterglaube anders macht, als alles, was diese Erde bietet, er richtet unsere Augen weg von dieser Erde auf den Himmel. Weg von der Gegenwart auf die Zukunft. Und diese Hoffnung in der Zukunft, dieser Blick auf die Zukunft, auf diese Herrlichkeit, auf dieses Erbe, das ist das, was die Gegenwart letztendlich fundamental verändert. Ich möchte schließen mit einem wundervollen Wort des Paulus. Dieser Mann, der hier sein ganzes Leben auf Jesus Christus ausgerichtet hat, er war ein sehr erfolgreicher Mann in vielerlei Hinsicht, aber er schreibt, aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe und der Erkenntnis Christi Jesu willen meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu kennen, indem ich seinem Tod gleich werde, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Paulus hat hier und jetzt dieses eine Ziel gehabt und dieses eine Gebet. Gott, lass mich diese Auferstehung verstehen und lass mich die Kraft erkennen, und lass mich durch diese Kraft ein ganz anderes Leben leben. Lass uns beten. Vater, ich möchte dafür danken, dass die Botschaft von Ostern nicht nur ist, dass Christus für unsere Sünden starb und sie mit ins Grab nahm, sondern dass Christus aus den Toten auferstand. Und dass du nicht nur unsere Sünden ins Grab genommen hast, sondern dass du uns auferstehen lassen wirst. Du hast uns hier und jetzt schon wiedergeboren, zu einer Kreatur, die eine lebendige Hoffnung hat, eine Hoffnung, die diese Welt nicht kennt. Und du wirst uns ultimativ zu deinem ewigen Erbe bringen. Wir werden einmal mit dir in deiner Herrlichkeit sein. Wir werden dieses Erbe genießen. Und wir werden, Herr, gekrönt werden mit Herrlichkeit. Und wir werden unsere Kronen vor dir niederlegen, um dich zu verherrlichen, weil du uns dahin bringen wirst und bewahren wirst. Das ist die Botschaft von Ostern, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass diese Botschaft wirklich unser Leben ändert. Ich möchte dich um Vergebung bitten dafür, dass ich so sehr auf diese Welt schaue, so sehr an diesem Kreuz hänge und dabei vergesse, dass es den Himmel gibt und dass das Grab leer ist, dass Christus auferstanden ist. Ich möchte dich bitten, dass du uns in einem neuen Leben leben lässt, der Auferstehung, ein Leben, das sich auf diese Ewigkeit fokussiert und von dem fundamental geprägt und verändert wird. Amen.